Wir hatten innerhalb von 14 Tagen das komplette Zahlensetup halt aufgebaut gehabt. Mit so einer Echtzeit-BWA kannst du halt direkt tracken, okay, sind wir hier gerade richtig oder nicht. Ne? Wenn du das dann nochmal zusätzlich mit einem Offer halt verbindest, genau in den Phasen, wo du halt droppst, kannst du halt diesen Schwung, dieses Momentum kannst du da halt nochmal mitnehmen und kannst dann halt vor allen Dingen auch richtig gut ins Intraday-Scaling halt reingehen.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Client Win. Ich habe heute einen richtig geilen Typen dabei, und zwar den Wuven, den Geschäftsführer von Stakehold. Ich muss sagen, eine richtig, richtig starke Brand. Das heißt, wer etwas lernen will heute über Fashion, sollte auf jeden Fall zuhören. Wir haben richtig geilen Scheiß abgerissen zusammen mit dem Wuven, und ich muss sagen, ich bin totaler Fan von Stakehold. Ich habe echt richtig lange schon überlegt, obwohl ich gar nicht eure Zielgruppe bin, auch schon Hoodie zu bestellen, Wuven. Also ich
Dann
freue
musst du nur
mich.
Bescheid sagen, musst du mir nur Bescheid sagen, dann kann ich das regeln.
Machen wir einen klar. Auf jeden Fall unfassbare Performance, haben tatsächlich jetzt richtig was abgerissen im Fashion in einer Zeit, wo andere Brands richtig am Kämpfen sind. Hat Stakehold Woven mit seinem Team aus, ich glaube, inzwischen 8, 9 Leute, du kannst uns gleich nochmal abholen, ordentlich Gas gegeben und das Ganze tatsächlich weitestgehend in-house. Das heißt, ich bin Fan von Produkt, ich bin Fan von der Kultur, ich bin Fan von der Performance, die abgerissen wurde und was wir jetzt auch die letzten Monate gemacht haben. Und deswegen herzlich willkommen, Wuwe. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was gibt dir eigentlich die Berechtigung, über E-Commerce zu sprechen?
Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Wuven, ich bin der Geschäftsführer von Stakehold oder auch der Mascani GmbH. Ich mache das Ganze seit 2016, bin ich reingerutscht in das ganze Ding. Habe dementsprechend schon ein ganz kleines bisschen Erfahrung in E-Commerce, seit 2016 mit dabei ist. Da hat man ja auch einige Phasen, glaube ich, halt auch mitgemacht, so von diesem, okay, großen Boom bis Covid, Ukraine und jetzt auch die Phase. Dementsprechend würde ich mich schon als kleinen Veteran irgendwie in dem ganzen Ding sehen. Ja, Stakehold ist ein Streetwear-Brand aus ursprünglich Berlin, oder sitzen auch aktuell mit dem Geschäftssitz noch in Berlin, aber das Team ist schon seit ungefähr, ich würde sagen, seit 4, 5 Jahren komplett dezentralisiert. Das klappt auch an unserer Stelle halt ganz gut. Also ich weiß, viele Unternehmen fahren auch ein anderes Konzept und wollen das alles so, ne, so nah wie möglich bei sich haben. Aber die sind ein bisschen anderer Haufen. Das hast du, glaube ich, mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Und wir versuchen das halt auch so gut es geht halt dezentralisiert irgendwie zu machen und versuchen da auch den Leuten so viel Freiraum wie möglich auch zu geben, von den Orten zu arbeiten, von denen sie halt wollen. Den ersten großen Schritt hatte damals, glaube ich, Max, unser Gründer, gemacht. Der ist dann nach Zypern gegangen und dementsprechend hat sich das alles so auch entwickelt mit dem Team, dass das Team halt auch sehr dezentral ist. Was gibt's noch sozusagen? Wir sind ein sehr nischiges Brand. Wir sind ursprünglich so aus diesem Metal-Bereich gekommen oder sind auch immer noch im Metal-Bereich halt drin. Das hat ursprünglich mal mit einem Stakehold Straight Edge irgendwie angefangen, was noch viel, viel nischiger ist, und das lief halt so gut, dass Max damals entschlossen hatte, das ein bisschen breiter zu machen und hat so gesagt, naja, eigentlich will er, dass jeder so sich damit auch identifizieren könnte. Und dadurch ist dann halt Stakehold geboren worden. Das war im Jahr 2015. Und ich habe ihn 2016 dann kennengelernt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und habe dann auch meine Bachelorarbeit über Stakehold geschrieben. Als ich dann fertig war, das war so auch ein Marketingkonzept, da ging es halt um, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, sehr, sehr neu und auch gar nicht so richtig erforscht, wie die Content-Relevanz, wie Content unterschiedlich performt und was so die Performance von zum Beispiel einem Influencer ist und versus einer Brand auf Facebook und Instagram. Und daraus hatte ich halt ein Konzept geschrieben gehabt und war dann mit dem Fall ziemlich vertraut und hatte dann in dem ersten Praxisjahr, ich hatte erst ein duales Studium gemacht, hatte ich schon nebenbei dann Stakehold angefangen und so ein paar Operationen übernommen und die dann halt nach und nach halt mehr ausgebaut. Und habe auch ursprünglich mit Media Buying angefangen, habe dann angefangen, das komplette Marketing zu übernehmen und dann halt Kundensupport, dann Shop Management und dann habe ich mich nach und nach da hochgearbeitet mit Max zusammen. Das war halt vorher so eine Ein-Mann-Firma Geschichte. Und 2018 war das ganze Ding dann halt so groß, dass wir dann entschlossen hatten, eine GmbH daraus zu machen, wo ich dann Prokurist und Geschäftsführer geworden bin. Und jetzt bin ich halt auch seit ein paar Jahren Gesellschafter mit in der Firma. Und ja, das ist so der Werdegang. Das war, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, oder?
Ja, total. Gibt noch ein paar echt geile Nuancen, finde ich. Ihr seid ja auch, bevor wir jetzt angefangen haben, ganze Tracking, Controlling mal zu ergänzen, eigentlich sehr lange, sehr community-driven gewachsen, so. Ne? Also ihr kommt eigentlich mit, ich habe jetzt gerade mal geguckt, auf Instagram sind es irgendwie 485.000 Menschen, die euch folgen. Ne? Ist ja schon eine ganze Stange. Sehr stark aus diesem community-driven Bereich und habt ja unfassbares. Im SaaS würde man sagen Product-Led Growth, aber ihr seid einfach sehr, 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 sehr stark und unter unseren Brands auch die, die unfassbar viel Wert auf Community und Produkt legen. Magst du uns da nochmal abholen, bevor wir mal so in die ganze Performance-Schiene reingehen und was wir jetzt auch die letzten Monate gemacht haben, abholen, was da so ging in der Vergangenheit?
Grundsätzlich, das Produkt steht bei uns immer im Fokus, ne? Also wir haben gemerkt gehabt, das beste Marketing am Ende ist immer ein Produkt. Du
Yes.
kannst noch so geiles Marketing machen, irgendwie geile Sprüche, richtig geile Shootings, richtig geile Videos. Da waren wir wirklich Meister drin. Wir hatten 2019 hatten wir schon selber ein großes Content-Team. Das bringt dir aber alles nicht, wenn dein Produkt halt am Ende Schrott ist. Und das haben wir 2019 sehr schmerzhaft mit sehr viel Geld, mit sehr viel Lehrgeld gelernt, wo wir uns dann nur noch aufs Marketing fokussiert haben und nur noch auf Content Creation, dass das irgendwie nur so die halbe Miete war, ne? Und dann haben wir mehr und mehr Fokus wieder auf das Produkt gesetzt über 2019, 2020, 2021 und haben über die Tattoo-Community nach und nach, also wir haben vorher schon mit Tattoo-Artists auch zusammengearbeitet, aber 2020 haben wir daraus erstmal so ein Business-Modell gemacht, wo wir hauptsächlich halt jeden Monat irgendwie oder teilweise jeden Tag ein Produkt von einem gehypten Tattoo-Artist herausgebracht haben. Und da erstmal, das sind sehr kreative Leute und auch mit denen zusammenzuarbeiten, wenn man bestimmte Vorstellungen hat als Brand, das ist schon ziemlich schwierig und dann vor allen Dingen auch so viele Projekte irgendwie auf die Beine zu stellen. Also da stand mit einem großen Produktteam, das stand halt sehr extrem im Fokus und ja, ist es auch immer noch das Produkt, also dass wir halt sehr krass an den Designs halt auch arbeiten. Was ich jetzt zur Community sagen würde, also wir sind halt ursprünglich aus diesem Metal-Bereich, sind dann so in diesen Tattoo-Bereich mit reingegangen, sind da auch immer noch. Und jetzt wird das nach und nach halt immer breiter, ne? Uns war vor allen Dingen halt auch immer wichtig, Leute halt anzuziehen, die so ein bisschen aus der Konformität ausbrechen wollen, ne? Also, wir sind halt auch ein sehr spezielles Team. Wir sind jetzt irgendwie auch nicht so 9-to-5-Leute, die da irgendwie, da haben wir uns ja auch vehement gewehrt, halt irgendwie so eine Firma zu werden. Ja, ziehen dementsprechend halt Charaktere an, die halt ein bisschen freier denken in vielen, vielen Sachen, so, die natürlich vielleicht auch eine dunklere, ich will nicht sagen Vergangenheit hatten, aber so ein bisschen auch dunkler unterwegs sind. Damit meine ich jetzt aber nicht irgendwie schlecht gelaunt oder so, sondern einfach, jeder trägt ja sein Päckchen irgendwie mit sich und muss ja damit irgendwie auch arbeiten und sich entwickeln. Und ja, solche Leute haben wir, glaube ich, angezogen und sind ja aber auch selber, ne? Und man sieht, glaube ich, bei Stakehold vor allen Dingen, dass wir, unsere Firma heißt auch Constant Never Ending Improvement. Man merkt vor allen Dingen bei den Produkten und bei der Produktentwicklung, dass wir halt kontinuierlich halt auch besser werden und dass das auch unser Fokus ist und das auch, was wir leben. Also das leben wir wirklich richtig, dass wir versuchen, jeden Monat irgendwie ein besseres Produkt zu schaffen als im Monat davor, weil wir halt einfach wissen, das ist der Skalierungsfaktor bei uns.
Voll. Das, ich kann mich auch noch erinnern, als wir zusammen in die Gespräche gekommen sind, war das natürlich erstmal so, ja, wir sind ganz anders als wahrscheinlich alle Firmen, mit denen du je gearbeitet hast. So, ist das individuell genug? Passt das so? Wir wollen jetzt hier nicht arbeiten nach System, stellt ihr uns auf uns ein und so. Es war ja schon erstmal so diese natürliche Skepsis, die auch sehr gut ist. Ich meine, wenn man skeptisch ist, ja, dann führt das immer dazu, dass man langfristig irgendwo herausfiltert, was der Bullshit ist und was nicht. Und das fand ich schon von Anfang an sehr geil, dass ihr einfach euren eigenen Weg geht und euch da nicht abbringen lasst, weil das halt DNA nicht nur in der Community, sondern auch intern bei euch im Team ist. Und so habe ich das auch wahrgenommen und euer Team kennengelernt. Es sind einfach sehr, ja, es sind einfach Leute, die Bock haben, genau nach diesen Prinzipien zu arbeiten. Und das ist grundlegend auch erstmal eine Kultur, die man reinkriegt. Das ist natürlich sehr schwer zu skalieren, das hatte ich dir auch schon gesagt. Aber es ist grundlegend auch der Grund, weswegen ihr A, vor allem jetzt durch die letzten Monate, wo wir gleich mal drauf reingehen können, so ein irres Wachstum nochmal hingelegt habt, plus den Fixkostenanteil im Vergleich zu vielen anderen Brands einfach sehr lean halten könnt. Also ihr habt ein super leanes Businessmodell, was wir da jetzt hingezimmert haben. Und das ist mega geil. Insofern, magst du uns mal ein bisschen abholen, so bevor wir jetzt losgelegt haben, was war da so Phase? Ihr hattet ja ein Agentur-Setup, ne? Also ich glaube, es war eine Performance-Agentur drinnen. Ihr habt viel auch Erfahrung, glaube ich, mal gut, mal schlecht mit anderen Agenturen gesammelt. Wie war das denn, bevor wir losgelegt haben?
Ursprünglich haben wir ja wirklich mit Inhouse-Marketing angefangen. Das hatte ich dann irgendwann gemacht gehabt, als dann meine Rolle als Geschäftsführer gewachsen ist und ich mehr und mehr Leute leiten musste und auch mehr Aufgabenbereiche übernommen hatte, habe ich dann 2020 das an Agenturen ausgelagert, war dann bei mehreren Agenturen und mit einer Agentur sind wir richtig gut gefahren, die konnte uns auch, wann waren das, 2023 und 2024 halt extrem beim Wachstum auch helfen. Jedoch gibt es die Agentur nicht mehr. Ich habe auch in der Agentur mitgearbeitet bei ein paar Projekten nebenbei. Und die Agentur hat sich aber aufgelöst. Und dann sind wir halt erstmal zu einer sehr großen Agentur in Deutschland gegangen. Und da waren wir, da sind wir erstmal performance-technisch halt abgefallen. Das war sehr unbefriedigend und dann haben wir halt gedacht gehabt, naja, vielleicht sollten wir das dann doch wieder in-house irgendwie halten und haben dann irgendwie so einen Weg dazwischen gefunden. Also wir haben Leute aus der alten Agentur mit übernommen, die halt mit in dem Projekt halt auch arbeiten und die sind so zu einem Teil halt in-house-Leute. Also wir haben einen CMO, der aber teilweise auch noch in anderen Projekten außerhalb von Stakehold mit seiner Selbstständigkeit hängt. Also der ist halt kein Angestellter, hat aber die Position eines CMOs und betreut auch das ganze Ding, was er sehr gut macht. Das hat sich so über die letzten Monate entwickelt. Das war dann halt so ein bisschen diese Brücke, die wir da geschlagen haben, als von Agenturmodell zu Inhouse. Also das Marketing ist jetzt schon gefühlt, ja genau, es ist so ein Hybrid, den wir da rausgebaut haben. Dadurch, dass wir halt auch ein kleines, leanes Team einfach sind und das auch so beibehalten wollen, weil es für uns gefühlt schon ein bisschen schwieriger ist, Leute zu finden, weil wir A, irgendwie extrem hohe Ansprüche haben. Andererseits halt die Charaktere, die irgendwie in das Team auch irgendwie reinpassen, das ist schwierig irgendwie in einer Ausschreibung zu finden, sondern die findet man dann über entweder halt irgendwie in seinem Bereich, ne, also man lernt dann irgendwie Leute kennen in der Community und die passen dann halt perfekt irgendwie rein. Also die meisten Leute, die bei uns halt arbeiten, die haben ja irgendwie mehr oder weniger durch Zufall oder durch Freundschaften hat sich das so entwickelt. Die haben sind dann halt, haben zum Beispiel unser Shop oder Shop-Manager, der jetzt aktuell bei uns drin war, war ursprünglich unser Shopify-Buddy. Ja, also der hatte selber eine Brand, hatte komplett auch das Unternehmen halt geführt. Das war auch richtig, richtig groß. Und die Marke gibt es zwar jetzt nicht mehr. Der meinte dann aber, als er dann wieder in anderen Projekten gearbeitet hat, er hätte richtig Bock, bei uns zu arbeiten, weil er halt irgendwie weiß, wie wir arbeiten. Wir sind relativ auch frei und wenn er irgendwie im Projekt mit uns zusammengearbeitet hat, weil er ist ein sehr, sehr talentierter Programmierer, hat er sich halt sehr wohl gefühlt und sehr heimisch und da hat sich das irgendwie so entwickelt, wenn wir irgendwelche Projekte hatten, haben wir die dann ausgelagert. Der hat dann für uns halt die Sachen halt programmiert Und irgendwann hat er dann so gemeint gehabt, naja, es wäre schon irgendwie cool, wenn ich irgendwie richtig bei euch arbeiten könnte. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir die Person dann bei uns mit dem Team hat aufgenommen haben, genauso wie unseren Produktmanager und der die Produktion halt mitleitet. Das hat sich auch über zum Beispiel über ein Hobby von Max entwickelt. Ne? Die haben sich auf der Motocross-Strecke irgendwie kennengelernt und ist jetzt halt ein sehr wichtiger Teil in unserer Firma, auf den wir halt gar nicht mehr verzichten können. Ne?
Ja,
Genauso wie
erstmal so ein Ärmel reingekriegt, so, ne? Und dann entwickelt sich's historisch. Wir haben das bei uns tatsächlich auch recht oft, dass die Leute, wenn sie dann merken, so, okay, krass, ich habe das gar nicht gecheckt, wie intensiv bei euch die Kultur eigentlich ist, wie krass die Zusammenarbeit mit den Kunden ist, auf was für einem Level und wie ihr die Leute auch tatsächlich zu ihren Zielen begleitet, so. I wanna do this full time. So ist schon dreimal, glaube ich, jetzt inzwischen passiert, ja. Also ist richtig geil.
Du verbringst halt sehr viel mit den Leuten, mit denen du halt zusammenarbeitest, halt auch Zeit. Und dann es ist zwar teilweise auch schwierig, ne, wenn man mit den Leuten, mit denen man auch arbeitet, irgendwie auch zusammenarbeitet, vor allen Dingen auch als Chef. Und das muss man auch erstmal über die Jahre lernen, da irgendwie so ein gewisses Maß an Intimität und trotzdem irgendwie Distanz in den richtigen Situationen, vor allen Dingen, wenn mal irgendwas nicht klappt, auch zu halten. Aber grundlegend fühlt es sich dann doch eher an wie so eine kleine Familie dadurch, dass wir dann irgendwie alle miteinander befreundet und sehr intim irgendwie auch miteinander sind und vertrauen uns auch dementsprechend halt auch sehr gut. Und das brauchst du aber auch vor allen Dingen, wenn du so wie wir arbeitest, ne? Also das Großteil des Teams ist halt einfach die ganze Zeit irgendwie auf der Welt unterwegs.
Ja, es braucht eine irre Vertrauensbasis. Gibt es übrigens ein sehr geiles Buch, heißt Five Dysfunctions of a Team. Da ist die Spitze der Pyramide und die Basis für alles einfach gegenseitiges Vertrauen. Und das ist auch in der Kultur generell, ja, wie eurer, eigentlich egal in welchem Unternehmen, so die wichtigste Basis für Zusammenarbeit. Und diesen Split auch gerade jetzt in der Kultur wie bei euch. Bei uns ist es ein bisschen anders, würde ich sagen, weil wir auch schon ein bisschen größer sind. Aber bei euch ist es jetzt so, diese Art der Zusammenarbeit, so wie ich es wahrgenommen habe, und dieses Level an Vertrauen, was ihr, glaube ich, intern habt, ist halt der Grund, weswegen es überhaupt so funktioniert, wie ihr zusammenarbeitet. Es ist halt, wie ich sagte, sehr schwer skalierfähig, aber auch der Grund, warum jetzt so ein Level an Exzellenz schon zustande gekommen ist, ne? Also das ist schon very strong.
Wir müssen halt irgendwie das Vertrauen da drin haben, dass die Person, mit der wir zusammenarbeiten, halt mehr als ihre 100% gibt. Das klingt jetzt erstmal so, aber die meisten Leute halt in unserem Team sind irgendwie Selbstständige gewesen oder haben irgendwie das Unternehmertum irgendwie schon kennengelernt. Und das war uns halt wichtig, so, ne? Das ist dann immer noch mal ein bisschen anders. Also die Leute sollen nicht wirklich 9-to-5 denken in dem ganzen Konstrukt hier. So als
Ja, ich
wegen,
finde.
okay, Montag ist wieder Arbeit, so das.
Ja, voll. Ich finde es immer, also 110% geben heißt ja auch nicht 110% Zeit geben, sondern 110% Vertrauen, 110% ich spreche über meine faktischen Bedürfnisse, 110% mir ist wirklich wichtig, wie ich die Kuh jetzt hier vom Eis kriege, egal was meine Verantwortungsbereiche sind.
Ja.
Und ja, das haben wir vor allem bei Team Leads und Leute, die halt schon Führungsverantwortung haben, sehr intensiv, ne? Jetzt nicht bei allen zum Beispiel, bei euch ist das ein bisschen anders, aber ja, ist mega spannend. Cool. Magst du uns mal ein bisschen abholen? Das hatte ich gesagt, da würde ich super gerne mal drüber sprechen, einfach, dass wir das mal noch öffentlich rausposaunen dürfen, ne? Was ist passiert? 14 Tage nach Onboarding bei uns. Was ging da ab?
Grundlegend war das Timing, wie wir reingekommen sind, vielleicht ein bisschen sehr, soll man
Aufregend.
sagen, aufregend, weil es war halt kurz vor Black Friday und unser Setting, was wir für Black Friday halt auch vorbereitet haben, hat halt ganz gut gepasst zu dem Konzept, was Kosa auch fährt. Was ja so ein richtig krasses Learning war oder das, wonach wir gesucht haben, war halt die Zahlensicherheit auch zu haben. Also wir haben schon vorher natürlich auch Controlling gemacht, ne? Haben auch Liquidität getrackt, zum Beispiel halt auch über Agicap und so, ne? Also dass wir halt wirklich Echtzeit die Liquidität die ganze Zeit auf dem Schirm haben und dann in Verbindung mit BWA dann halt wirklich, okay, sind wir profitabel, sind wir nicht profitabel, wie entwickelt sich das alles? Das war schon richtig gut. Und wir haben aber gemerkt gehabt, mit so ein paar KPIs, mit denen du halt im Marketing halt auch arbeitest, auch wenn du richtig gute Tracking-Tools hast, kommen wir irgendwie nicht weiter. Und irgendwie, also ja, wir haben da irgendwie an so einem bestimmten Punkt irgendwie festgesteckt. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2024, auch bevor wir rein sind, weil wir halt unser Designkonzept auch nochmal verändert haben und das hat halt wie eine Bombe halt auch eingeschlagen. Aber wir haben dann auch gemerkt, okay, wir rennen hier gerade durch gegen eine Wand. Und der größte Problemfaktor, den wir halt wirklich gesehen haben, war halt diese Zahlensicherheit. Und ich wusste, das könnte, wenn wir das lösen können, und was mir auch vorgestellt wurde von dir, das kann uns ungemein Sicherheit bei der Skalierung auch bringen. Weil wir uns halt immer nach den ROAS auch orientiert haben. Und wir haben halt, du hast es erst mal gedacht, naja, die brauchen da ein bisschen auch ihre Zeit, aber wir haben halt einfach Vollgas gegeben gehabt, um halt auch diese Zahlensicherheit zu haben und haben halt auch dieses Zahlensetting halt so schnell wie möglich halt auch aufgesetzt, was uns dann halt über Black Friday die Sicherheit gegeben hat, die wir brauchten, um halt auch richtig zu skalieren. Das erste Mal in unserem Leben richtiges Intraday-Scaling halt auch zu betreiben. Zudem, ja, also wir hatten innerhalb von 14 Tagen das komplette Zahlensetup halt aufgebaut gehabt. Und ich glaube, ohne dieses Zahlensetup hätten wir jetzt gar nicht an dem Punkt so skalieren können und könnten jetzt auch gerade so diesen Winning Strike nicht fortführen. Also das ist wirklich eine extrem gute Versicherung in dem Punkt, weil so Liquiditätstools oder BWAs, die sind halt einfach zu. Oder generell, wenn du das Controlling auch selber machst mit deinen Zahlen über eine Excel-Tabelle, ist es einfach zu träge, ne? Und mit so einer Echtzeit-BWA kannst du halt direkt tracken, okay, sind wir hier gerade richtig oder nicht. Und wir hatten halt aus Zufall auch schon uns so ein Offer halt überlegt gehabt für Black Friday, was wir sonst halt nicht gemacht haben. Und das hat halt richtig eingeschlagen. Und in Verbindung halt mit dem Zahlensetup konnten wir auf einem Niveau halt skalieren, was für uns halt komplett neu war, ne? Und hatten damit unser Ziel halt auch direkt erreicht gehabt. Also wir hatten die Zusammenarbeit hat sich halt wirklich direkt in den ersten 2 bis 4 Wochen direkt schon belohnt gehabt und wir konnten genau das umsetzen, was halt auch der Plan war, ne? Und das waren halt diese Zahlenmetriken richtig zu analysieren und mitzunehmen.
Ich finde, man hat da auch richtig gemerkt, wie intensiv ihr am Produkt arbeitet. Wir haben ja viele Fashion Brands bei uns schon. Also ich habe allein unser zweiter Kunde, Norlys, damals, die haben wir auch schon bis von null wirklich Online-Shop. Ich kam aus dem B2B auf Richtung 10 Millionen begleitet. Man kennt natürlich schon einige Benchmarks. Und bei euch hat man richtig schön gemerkt, gerade wenn dann alles aligned war, Zahlen, Offer, Momentum zu Black Friday. So, ich meine, es war ja Bottomline, ich glaube, ein Shirt bei euch, wo wir dann 25k Spend Daily oder sowas hatten, ne? Also back-to-back 2 sechsstellige Tage. Und das war so geil zu sehen, wie stark euer Product Market Fit und die Basis eigentlich war. Und dann rein nur das Ändern. Ich sage ja auch immer, ne, das ist, wenn man Licht anfängt zu bemessen, dann ändert sich die Richtung, in die es sich bewegt. Und das ist genau das, was bei euch passiert ist. Und jetzt so richtig schönes Momentum aufrechterhalten, ne? War schon wirklich sehr geil. Und deswegen kann ich da auch nur noch mal sagen, ne, diese Arbeit am Produkt in Kombination mit geilen Creatives, in Kombination mit dem Controlling, was wir dann sozusagen eingeführt haben, nicht nur Tracking, sondern auch Controlling, ist halt ein sehr starkes Triangle, was es dann erlaubt, halt ja, richtiges Auktionsmobbing zu betreiben. Ich glaube, ihr habt dann zu der Zeit einfach die Accounts mit uns so hochgebrettert. Da war auch euer CMO, der dann am Start war, auch echt fleißig. Also, Chapeau, der hat sich ja dann wirklich teilweise um 23:30 Uhr hat er sich bei uns gemeldet und dann ich, oh, so, ja, hier noch rein und da noch und bam, so, 10-3-Target hier und rein und raus. Das war auf jeden Fall sehr geil und da hat man auch richtig zu spüren bekommen, wie sehr die Kultur, die wir jetzt gerade vorhin beschrieben haben, bei euch auch wirklich gelebt wird. Und ja, war mega. Also, da auch. Respekt und ich finde das geil und ich liebe das ja auch immer, wenn das dann ernst genommen wird, weil viele am Anfang und da auch dieses Vertrauen, was ihr uns geschenkt habt, ne, das ist ja genau das große Thema. Man könnte rein theoretisch jetzt erstmal kritisch hinterfragen, ja, stimmt das so alles? Funktioniert das so? Ja, du hast halt relativ stumpf am Anfang gesagt, so Nico, I trust you at this point, wir ziehen das jetzt so schnell durch. Ich glaube schneller als dass wie ihr es sonst je erlebt habt mit einem Unternehmen. Und du bist zu deinem Wort gestanden. Also das ging schon relativ schnell. Ich glaube, das waren 14 Tage und dann stand das komplette Controlling-Setup. Die Entscheidungsbäume waren drin, das Media-Buying wurde leicht konsolidiert. Wir hatten, glaube ich, noch 2, 3 Themen im Offer und dann ging es einfach ab. Ja, also
genau. Generell auch so diese Offer-Kultur zu testen. Also wenn wir vielleicht, also das eine hat ja auch zum anderen geführt. Wir haben da das erste Mal so ein richtig, richtig cooles Angebot gehabt. Wir hatten schon vorher natürlich auch Angebote. Aber das war halt nochmal so ein kleines bisschen spezieller für Black Friday. Und das hat uns erstmal so ein bisschen das Konzept irgendwie eröffnet, wie wir in Zukunft auch Angebote gestalten können und wie wichtig halt auch das ist, diese Angebote halt im richtigen Momentum aufzufahren. Ja. Ne? Und klar mussten wir jetzt die letzten Monate erstmal die Infrastruktur dahin entwickeln, damit wir halt dauerhaft immer neue Offer halt auch machen können. Aber wir haben halt verstanden, dass wir vor allen Dingen unsere Offers sich das immer ganz gut anbietet, halt entweder ne, zu solchen Peak-Phasen oder dadurch, dass wir eine sehr loyale Community haben, sind wir halt immer auf die neuesten Drops teilweise sehr fokussiert. Also du siehst halt, wenn du halt so einen neuen Drop hast, das gibt halt nochmal so einen kleinen Schub. Ne? Wenn du das dann nochmal zusätzlich mit einem Offer halt verbindest, genau in den Phasen, wo du halt Drops, kannst du halt vor allem ich will sagen, nennt man das diesen Schwung, dieses Momentum, kannst du da halt nochmal mitnehmen und kannst dann halt vor allen Dingen auch richtig gut ins Intraday-Scaling halt reingehen. Und das ist uns zum Beispiel diesen Monat halt auch wieder gelungen. Ich glaube, grundsätzlich ist es gerade am Markt ein bisschen schwieriger. Also ich sehe auf jeden Fall, dass die Preise bei Meta und bei Google schon ziemlich hoch sind. Und auch wenn wir zum Beispiel den CAC gerade nicht hitten, den wir uns ursprünglich mal halt so ausgerechnet haben, was übrigens auch, by the way, mit diese CAC-Vorplanung bei einem Angebot, die richtig gut ist, haben wir teilweise nicht gehittet, aber dadurch, dass wir die Zahlensicherheit hatten in den Echtzeit-BWAs, konnten wir halt dieses Angebot halt extrem krass skalieren. Und wir hatten teilweise jetzt in einer Woche so viel Profit, wie wir in dem ganzen letzten Monat gemacht hatten. Ja, was dementsprechend halt für deine Worte auch gesprochen haben, wenn der ROAS halt trotzdem irgendwie so niedrig ist oder der CAC irgendwie so ist, lohnt es sich dann teilweise dann doch irgendwie noch zu skalieren. Also man muss halt irgendwie diese Gesamtheit der Zahlen irgendwie auf den Blick haben. Und wenn du vor allen Dingen aber auch siehst, okay, bin ich hier an dem Punkt noch profitabel, kann ich das irgendwie noch weiter fahren, kann ich damit noch mehr Profit fahren, war auf jeden Fall ein richtig wichtiges Learning. Also das irgendwie auch nicht so 100% schwarz-weiß zu sehen. Klar, die Zahlen für richtig und wichtig auch zu achten und auch da auch auf die richtigen KPIs einzugehen, aber beschränkst du dich halt jetzt nur auf den ROAS oder bestimmte KPIs, nach denen man irgendwie Unternehmensgrade skaliert oder auch Werbung skaliert, dann wäre das halt so an sich nicht möglich.
Ich habe auch gerade mal geguckt, also es ist richtig strong, der fast 8-Figure-Runway jetzt eigentlich selbst nach Retouren, also richtig, richtig geile Arbeit. Und ja, du hast was sehr Sauwichtiges gesagt und da warst du dir auch nicht zu schade, du hast halt unser Financial Model einmal sauber bis 2 Jahre voraus geplant, hast die Offers und die Peak-Zeiträume sozusagen rausdefiniert und diese Opportunitätsfenster, was du vorhin gesagt hast, sind ja eigentlich die Zeiträume, wo CPCs niedrig sind und Revenue per User auf der anderen Seite sehr hoch sind. Und die ballert ihr halt jetzt immer schön hoch. Also man sieht bei euch richtig schön, wie ihr diese Peak-Zeiträume gerade bei Launches und so weiter immer auskostet und die Spends auch nachzieht, was ja am Ende genau das ist, was es euch gerade erlaubt bei niedrigerer Effizienz. Gut, Gesamtmarketing-Effizienz ist besser geworden sogar als vorher, aber Neukunden sozusagen niedriger, trotzdem viel mehr Volumen rauszuholen. Also das ist schon eine saustarke Leistung an der Stelle und absolute Basis auch, um von 7- auf 8-stellig zu gehen. Also ich sag im Fashion und genau das, was du gesagt hast, viele scheitern einfach am faktischen Controlling, weil sie versuchen, Marketingkanäle auszusteuern auf eine Art und Weise ohne Volumen, ohne Bestandskunden, ohne die Ziele nicht in Silos zu betrachten. Das habt ihr komplett aufgebrochen, ne? Und dementsprechend halt jetzt durchgebrettert, ja. Also
Es
das
ist aber auch ein, das ist auch so ein kleiner Prozess. Also wenn du richtig Glück hast, kriegst du es halt hin, bei einer Fashion-Brand am Anfang so einen Hype wie 6PM irgendwie zu kreieren und dann halt auch viele, viele Kunden oder Pegador, wo halt der Markengründer auch ein bisschen im Fokus steht und das vor allen Dingen auch mitzieht. Das hatten wir halt nicht. Wir mussten uns das halt so nach und nach halt auch entwickeln und ja, die Bestandskunden, die wir halt über die Jahre halt aufgebaut haben, haben uns in der Möglichkeit halt auch nochmal eine bessere Grundlage gegeben, genau auch diesen Plan halt auch so durchzuführen. Also das sehe ich halt auch immer noch bei jüngeren Brands, die haben da schon ein bisschen größere Probleme, vor allen Dingen halt auch in so dieser Anfangsskalierung. Ja.
Ja, es ist von der Basis her, wenn man sozusagen jetzt in der Zeit startet, brauchst du noch mehr die Tracking- und Controlling-Systeme als davor, weil du hast ja halt den Traffic einfach vor 4, 5 Jahren halt zur Hälfte oder ein Drittel davon eingekauft. Also das ist klar, dass du da jetzt einfach nicht so weit kommst, ja. Also Bootstrapping jetzt und so dieses Community-Driven Growth und so ist schon ja, fast unabdingbar eigentlich, wenn man jetzt heute noch bootstrappen will. Vor allem ohne Fremdkapital, ne? Ihr seid auch komplett bootstrapped, ne? Ihr habt
Wir
da
sind
jetzt.
komplett bootstrapped, ja,
Ja, ist mega.
tatsächlich.
Ja, das ist auch der Grund, warum
War aber auch
wir
nicht
irgendwie so
leicht.
gut. Das ist, glaube ich, aber, ja, klar, selbst, also, ich meine, auf das Volumen zu kommen und das ohne Fremdkapital und sauber, da hast du viel gute Arbeit im Finance und auch im Marketing-Sales-Bereich gemacht. Ja, Max einen guten Pick gemacht damals, ja.
Hat er.
Hat er, nein. Sehr cool, Wuven. Hey, hat mir richtig Spaß gemacht heute. Wir sind schon eine halbe Stunde into it. Insofern, ja, fand es mega spannend, mal von deiner Seite zu hören, auch außerhalb der Zusammenarbeit mal über die Dinge zu sprechen, deinen Werdegang zu hören. Insofern, falls irgendjemand noch Fragen an dich hat, wo kann man dich denn erreichen, wenn man als Gründer mal irgendwie eine Frage hat, vielleicht?
Gute Frage. Also auf LinkedIn bin ich nicht so unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht so die Zeit
Stakeholder in die
für.
DMs reinsliden
Ja,
und
ja,
Fingers crossed.
ja. Nee, nee, also wenn dann vielleicht mal eine DM irgendwie schreiben an Stakehold und unsere Social Media Managerin würde mir das, glaube ich, dann weiterleiten. Also
Sehr cool.
ich bin immer sehr aufgeschlossen, mich mit jungen Menschen halt da auch auszutauschen. Vor allen Dingen halt auch im Fashion-Bereich. Das ist ein Für
Voll.
mich, ich bin da sehr spezialisiert auf sowas und ich kenne halt, also ich bin durch so viel Scheiße da durchgegangen und das ist, ich finde halt Fashion ist, glaube ich, immer noch mit einer der schwersten Sachen, weil es halt irgendwie auch jeder machen will.
Ja, voll.
Ne?
Es ist kein nice to have, it's a nice to have thing. So, es löst kein Problem, so. Und
Mhm.
insofern, ja, also ihr seid da sehr strong. Cool, Wuven. Dann sage ich danke an alle, die jetzt zugehört haben. Fetten Daumen hoch, Kommentare rein, ihr wisst, wie es läuft. Ansonsten, ja, freue ich mich auf das nächste Kundeninterview. Vielleicht machen wir dann in 1, 2 Jahren nochmal ein Check-in und gucken, was passiert ist bis dahin. Wuven, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was in Zukunft passiert. Und dann danke ich dir.